Zum goldenen Meerschweinchen, dein digitales Stammlokal mit Patrick und André.
Ich liebe den Kaffee, ich sag's dir.
Hammer.
Bombastisch.
Ey, also der rettet uns echtes Leben. Den könnten wir echt auf jede Reise mitnehmen.
Was machen wir heute?
Ich würde sagen, wir reden einfach ein bisschen über geile Erlebnisse. Also gerade im Moment haben wir ein geiles Erlebnis, ne? Hier im Müritzer See. Chillen hier gerade ab, cornern im Bus. Draußen hagelt's wie die Sau.
Blitz und Donner im Abstand von ungefähr so einer halben Sekunde. Ja, wir sind so ein bisschen im Bus gefangen und möchten gerne unsere Iran-Serie jetzt mal fortsetzen. Also beim letzten Mal ging es ja um eine Fahrt in einem Taxi in Teheran. Dieses Mal wandern wir so ein bisschen weiter nach Süden. Und zwar nehmen wir euch praktisch mit von der Reise aus Teheran Richtung Isfahan und dann auf eine Wüstenparty und möchten euch einfach ein bisschen erzählen, was wir erlebt haben. Was eine Wüstenparty, also das war jetzt nicht irgendwie was gebucht ist, was wir hatten oder was es man kaufen kann als touristische Aktion, sondern es war wirklich eine Sache, die im Iran schwerst illegal ist. Und für uns war es wirklich auch das, ich glaube insgesamt, Patrick, das krasseste Reiseerlebnis überhaupt, das wir jemals hatten. Und was könnt ihr denn jetzt mitnehmen von der Folge? Also das wird auf jeden Fall so ein bisschen das Gefühl sein, das wir hatten, Teil von einer Untergrundbewegung im Iran zu sein. Und ihr könnt jetzt nicht wie bei vielen anderen Folgen irgendwie so ein mega krasses Learning mitnehmen, aber ihr habt wirklich die Chance, euren Blickwinkel mega krass zu verändern mit einem unheimlich intensiven Erlebnis, das wir hatten.
Abgesehen davon haben wir ja einfach eine lustige Story, die ja so eine Summe, das ist so die Wüstenparty ist eigentlich die Quintessenz aus einer Verkettung von Zufällen. Und ich glaube, wir haben schon mal über das Thema Chancenintelligenz am Rande gesprochen. Es kommt demnächst auch noch eine separate Folge dazu raus. Und das Thema Chancenintelligenz, das passt einfach super geil hierzu, weil ja wir irgendwie versucht haben, was ganz Alltägliches zu machen und dann 3 Tage später in der Wüste gelandet sind. Also schon richtig krass. Und wie André schon sagte, wir haben nichts gebucht irgendwie im Voraus, wie bei typischen Entdeckungsreisen, sondern das war einfach alles total, also alles ohne Drehbuch. Zum Schluss gibt's übrigens für euch ein richtig, richtig geiles Leckerli nochmal. Wie immer. Aber diesmal nochmal ein richtig, richtig geiles sogar. So ein Edelleckerli. Und wir fangen jetzt mal an mit der Story, würde ich sagen, oder?
Ja, und dann würde ich vorschlagen, lehnt euch mal zurück. Wenn ihr Kaffee habt oder Tee, dann entspannt euch und lasst euch nicht von diesen Regentropfen, die man im Hintergrund vielleicht so ein bisschen hört, ablenken. Wir sind nämlich jetzt in Teheran. Es hat im März Trockenkühle 10 Grad.
Ja.
Und wir sind aus dem Hostel rausgegangen, auf dem Weg Richtung Bibliothek. Nein, nicht Richtung Bibliothek, Richtung ehemalige amerikanische Botschaft. Und haben dann dort gesehen und erfahren, dass die Amerikaner unheimlich viele Spionageberichte und so weiter zerstört hatten. Und haben mitbekommen, dass es Bücher zu kaufen gibt, wo man die Inhalte dann lesen kann. Mhm. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, diese Bücher zu finden.
Und nur 3 Bibliotheken und 20 Kilometer später waren wir am anderen Ende von Teheran, in der Nähe des großen Militärparks, am Fuße dessen sich eine tolle, große, hochmoderne Bibliothek befindet und daneben auch ein Buchladen zum Kaufen. Da drin hatte ich dann versucht, eines dieser Bücher zu ergattern und die Dame hat mir zu verstehen gegeben, dass sie die wahrscheinlich eher nicht vorrätig hat. Und
Sorry, ich habe gerade einen Schluck von meinem Kaffeesatz verschluckt.
Also wir trinken Mokka, das haben wir noch gar nicht erwähnt, glaube ich. Auf einmal kommt ein Mädel auf mich zu und spricht mich auf Deutsch an, dass sie mir auch gerne beim Übersetzen helfen könne. Und ich habe das erst gar nicht gerade. Ich so, ja, danke, aber stopp mal, was? Ja, wieso spricht die jetzt Deutsch mit mir, ne? Die lebt seit einigen Jahren in Deutschland, studiert dort, kommt aus derselben Stadt wie der Kumpel, den wir da in Teheran getroffen hatten. Und dann kam halt eins zum anderen, ne? Wir haben Kontaktdaten ausgetauscht. Und sie meinte, sie kann uns ja mal auf dem Laufenden halten. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal im Laufe der Reise.
Soweit, so gut. Nichts Besonderes war, wie nennen wir es denn? Nennen wir sie?
Sarah.
Wir nennen sie Sarah. Sarah, ein nettes, aufgeschlossenes Mädel. Aber soweit nichts Besonderes. Wir sind dann weitergefahren Richtung Süden. Es wurde dann auch immer wärmer. Und unsere Reise mündete als Zwischenstation dann in Isfahan. Isfahan, wenn ihr mal euch die Landkarte hernimmt, zum Beispiel guckt einfach mal unseren neuesten Post dann auf Instagram, wo man dann auch die Landkarte sehen kann, wo ihr seht, wo wir überall waren. So 300-400 Kilometer südlich von Teheran liegt Isfahan. Und wir haben auf dem Weg dorthin zufällig dann ein Homestay gefunden, also irgendwie Privatleute, die ein Zimmer vermieten. Sind da spontan eingekehrt, saßen dann dort, waren ein bisschen erschöpft vom ganzen Tag und auf einmal sagt unser deutscher Kumpel, der auch noch mit uns unterwegs war, sagt dann, ey Leute, die Sarah, die hat gerade geschrieben auf WhatsApp und was, ja, also einfach, die haben die ganze Zeit hin und her geschrieben und auf einmal kam was, da hat sie uns echt von den Socken gehauen. Also wir lagen echt im Bett, total erschöpft, müde, so halb schlafend und auf einmal kam diese unfassbare Mitteilung.
Sie meinte, wenn ihr wollt, könnt ihr in 2 Tagen mitfahren in die Wüste. Wir fahren dahin, machen eine Party. Wir sind so 40 bis 60 Leute, also nicht so viel dieses Mal. Es ist alles schwerst illegal, aber so what, wir machen das öfter mal. Wenn ihr wollt, wir können euch mitnehmen, wir können euch auch Essen ein bisschen hier versorgen und so weiter. Sagt Bescheid.
Ja, also ich glaube... Aber das Problem war damals ja. Doch, das waren nur Leute aus Teheran, also nur aus der Hauptstadt und wir waren echt 400 Kilometer südlich, ohne Auto, ohne Zelt, ohne alles. Also wir hatten gar nicht die Möglichkeit, eigentlich mitzukommen. Ja, dann hat man schon so das Gefühl, glaube ich, von so ein bisschen von Enttäuschung, weil wir da gedachten, scheiße, das wird nicht klappen. Und dann kam aber die Nachricht von Sarah und sagte, hey, Moment mal, ihr habt recht, das klingt alles ein bisschen unrealisierbar, aber es gibt eine Dame, die wohnt in Isfahan, die kommt auch öfters mit und vielleicht kommt die auch dieses Mal mit auf die Wüstenparty. Also die findet ja irgendwie, glaube ich, so einmal im Monat oder
ganz
so.
Ganz grob, ja.
Und vielleicht kann die euch mitnehmen. Und dann war so die Spannung da. 5 Minuten später klingelt das Handy wieder. Es kommt der Standort und dann hieß es von Sarah, hey, hier wohnt die Charlotte.
Die Charlotte.
Wir nennen sie mal Charlotte. Hier wohnt die Charlotte in Isfahan. Hier ist ihre Nummer. Und sie kann euch 3 mitnehmen in die Wüste. Morgen früh geht's los. Und es war einfach so brutal krass, ja. Und das aller Verrückteste war, also ich kam mir fast schon so ein bisschen vor wie ausgespioniert. Die war nämlich unsere Nachbarin in Isfahan.
Also du hast 2 Millionen Einwohner in Isfahan, das ist eine Riesenstadt.
Also die hat einfach genau neben uns gewohnt. Wir kannten sie nicht, war mega witzig, haben dann ihr geschrieben. Sie meinte, ja, morgen früh, sagen wir mal 11 Uhr, geht's los, wir treffen uns hier und da. Und dann kommt dieses Mädel, ich sag mal so vom Erscheinungsbild natürlich ja persisch, aber total durchtrainiert. Sie ist auch Fitnesslehrerin und kam dann her, das Kopftuch so halb auf dem Kopf und hat man schon gemerkt, okay, die tickt so ein bisschen anders. Mhm. Wir zack in ihren kleinen Kleinwagen, das weiß nicht so,
Kleines,
Renault Clio oder sowas, hüpfen wir da rein. Ja. Und los geht's, zack, hinten die Rucksäcke drin, wir sitzen wie so eingequetschte Hühnchen hinten auf dem Sitz, einer vorne noch und dann ging's los mit dem ganzen Gepäck, das wir hatten.
Ja, es war sehr kuschelig, ne? Wir hatten ja hinten sitzend hinter uns die Rucksäcke im Nacken und zwischen uns dann auch nochmal so ein Rucksack und dachten uns, ja cool, mal schauen, wie lange es jetzt geht. Also so weit kann es ja gar nicht sein bis zur Wüste, ja. Und dann nach 10 Minuten, mitten in der Rush-Hour, alles links, rechts, also tausende Autos am helllichten Tag und sie dreht sich um und fragt uns so entspannt, ob wir was dagegen hätten, wenn sie sich mal schnell einen Joint anzündet. Naja, ich meine, man ist ja Gentleman, wir haben gesagt, nee, mach mal, ist ja dein Auto. Ja, dann...
Wie hast du dich gefühlt in dem Moment?
Ach, irgendwie... Ich glaube, in dem Moment war es so eine Schmerzfreiheit in mir, wo ich gedacht hatte, wenn wir auf eine illegale Wüstenparty mit dürfen, die uns einfach mal so Mädel, so ein kleines, zierliches Mädel, auch wenn die trainiert ist, mal so 3 verrückte Typen einfach mal so mitnimmt, ohne die zu kennen. Also was soll da noch kommen, ey? Also, die hätte auch eine Bon auspacken können, keine Ahnung. Also,
aber hattest du nicht auch irgendwie so Bedenken?
Ich dachte hey, mir was? Erst, der erste Blick von mir war nach links, dann nach rechts, kritisch raus aus dem Fenster. Wie gesagt, in der Rush Hour stehen ja die Autos auch ziemlich nah aneinander. Das heißt, man sieht ja auch irgendwie, dass da so Mädel mit sehr wenig Kopftuchverschleierung gerade anscheinend nicht eine Zigarette, sondern irgendwas anderes konsumiert. Und dass da vielleicht der eine oder andere auf die Idee käme, sie vielleicht mal zu Maßregeln oder so, das war jetzt nicht ausgeschlossen. Also es hätte wirklich sein können, dass wir rausgezogen werden von Polizei, irgendwie Sittenpolizei, so Privaten oder sonst was. Das,
ja. Ja. Ich fand es auch krass, also wenn du das Kopftuch ansprichst, es war, also sie hatte irgendwie so geglättetes, ganz glattes, schwarzes Haar und dann hatte sie so ein Seidekopftuch, das wirklich so ab dem Scheitel hinten nur auf dem Kopf lag. Und es ist so gefühlt alle 5 Sekunden runtergerutscht und sie jetzt wieder nach oben gezogen.
Wie so ein Schal, ja.
Also das, dort ist es ja pure Provokation, weil Frauen ja auch Kopftuch tragen müssen.
Ja. Also ja, gerade in den großen Städten sind die da genau so richtig Anti-Regierung eigentlich und versuchen auch wirklich genau durch solche Zeichen zu zeigen, Leute, wir halten uns an die Regeln, aber wir reizen sie maximal aus. Mhm. Man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, wie wenn jemand sagt, ja, natürlich gehe ich jetzt mit einem Schal in den Supermarkt rein oder mit dem Kopf, mit dem Mundschutz. Aber ich verdecke die Nase einfach nicht, weil was wollt ihr machen? Ich habe doch das Ding an. Bin zwar nichts, aber.
Aber hast du dir vorher Gedanken gemacht, irgendwie über Konsequenzen, die dir persönlich oder uns in dem Fall die passieren könnten?
Ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ne? Ich habe irgendwie so ein Grundvertrauen gehabt, dass das schon was werden wird. Die machen das regelmäßig und das. Auch das Mädel, was uns in der Bib, die Sarah, die uns angesprochen hatte, die wirkte nicht so wie eine, die jetzt nur die ganze Zeit an Party machen ist und total eskaliert, sondern eher wie eine, die sowas mal mitmacht, weil sie die Leute kennt und weil sie da auch ein gewisses Vertrauen hat in die Leute. Das war so ein beruhigender Faktor für mich. So das Gegenstück zu dir.
Wieso zu mir?
Hättest du gesagt, ey, ich bin hier aus Teheran, ich mache jetzt Party, da hätte ich mir gedacht, oh wei, ich komme hier nicht lebend raus.
Du hast aber massive Probleme mit Vorurteilen, Patrick.
Nein.
auf jeden Fall.
Nur ohne.
5 Joints weiter und nach ungefähr 2 Stunden haben wir dann uns immer weiter Richtung Osten bewegt und da haben wir echt mal gesagt, hey, wir fragen mal, wo es denn genau hingeht. Und wenn wir auf unserer Karte dann auch sehen könnten, in unserem Post, es war praktisch, ihr könnt es euch so vorstellen, die Strecke Teheran-Isfahan, 300-400 Kilometer, genau südlich. Wenn man da Richtung Osten so ein gleichständiges Dreieck aufspannt, dann ist genau praktisch an dieser einen Ecke vom Dreieck, ist dann dieser Ort gewesen, wo wir hingefahren sind. Also es war wirklich am Arsch der Welt.
Da ist nichts.
Nichts, gar nichts. Und plötzlich fahren wir dann so, nein, halt nicht plötzlich. Hey, das war ja noch mega krass. Du bist ja dann auch noch irgendwann Auto gefahren, weil du einfach mal gesagt hast, hey, es geht jetzt schon einige Stunden. Jetzt hau ich mal an der Steuer und Patrick, der Verrückte.
Ich habe gesagt, wir haben erst mal an der Tank und Rast angehalten, Sanifair-Ticket gezogen, wie es sich gehört. Ne? Nee, also Autobahn dort kann man sich so vorstellen, du bist mitten in der Wüste. Du hast eine 2-spurige Straße, die doch recht gut ausgebaut ist. Keine Leitplanke, nichts. Links, rechts geht's einfach mal so 1-2 Meter Absatz runter. Und das war's. Das ist die Autobahn. Dann Sand und Steine. Wir haben da kurz Pause gemacht, haben mal über die Autobahn hinweg Fußball gespielt. Das war ja auch kein Verkehr da.
Auf der Autobahn, ja.
Mitten auf der Autobahn Fußball gespielt. Und ich habe gesagt, Mensch, jetzt bin ich so aufgewärmt, jetzt möchte ich aktiv bleiben. Ich habe mich als Fahrer
angeboten. Und wir mussten ja auch die verlorene Pausenzeit wieder reinholen.
Also unterm Strich sind wir quasi, obwohl wir 20 Minuten Pause gemacht haben, sind wir in dieser Stunde genauso schnell gefahren. Genau, haben genauso viel geschafft wie davor. Es kann sein, dass ich
Um's kurz zu machen, Patrick ist mit 160 dort über die Autobahn gefahren, wo aber eine strikte Tempobegrenzung gilt. Heizt wie gestört über diese Autobahn.
Sie sagt noch,
fahr langsam. Und jetzt mal so als Vorweggriff, 3 Wochen, nachdem wir wieder zu Hause waren, sagt sie, ja, ich habe einen Strafzettel bekommen, wir sind mit 160 geblitzt worden.
Ja, passiert.
Ja. Aber ja, ich sag mal so, jetzt begeben wir uns wirklich mal mit großen Schritten Richtung Wüste weiter.
Habe ich ja gemacht.
Ja. Und wir haben dort dann in der Wüste dann diese Truppe aus Teheran getroffen. Das war so ein, ich sag mal, in Anführungsstrichen ein Konvoi mit, ich sag mal, wirklich Jeeps, die also für mich haben die sehr modern gewirkt. Also nicht irgendwie so alte Klapperkisten, sondern teilweise ganz, ganz neue Jeeps. Die haben sich in so einem kleinen Verschlag in so einem Dorf am Rande getroffen.
So ein Lehmdorf,
haben noch ein bisschen was gegessen, was getrunken. Wir haben die begrüßt, oder die haben uns begrüßt, wie auch immer. Wir haben
beide Hallo gesagt.
Wir haben uns kennengelernt. Und es war aber echt eine Truppe mit, ja, diesen, sagen wir, ungefähr 10 Autos, 10 Jeeps, 40 Leute. Und dann ging's weg von der Straße und dann ging's wirklich über Dünen. Und es, so geschätzt, ging's wirklich nochmal 30 Kilometer lang ewig über eine Düne nach der anderen. Also Hügel hoch, Hügel runter, Hügel hoch, Hügel runter. Dann ein bisschen weitergefahren auf vertrockneter, es war wie so ein vertrockneter See, wo es dann wirklich auch der Boden mal härter war. Und dann kamen wir an. Hat so gewirkt wie so ein ganz, ganz fußballgroßes, kleines Tal, wie so ein vertrockneter See. Darauf haben wir dann geparkt, unsere Zelte aufgebaut. Die hatten für uns auch Zelte, alles organisiert, also mega krass. Es waren 3 DJs dabei. Was haben die gespielt? Psychedelic, Goa-Musik. Und dann ging der Wahnsinn los. Also unfassbar. Wie gesagt, Zelt steht. Die haben eine richtige Stage aufgebaut, eine Bühne. Also tatsächlich mit Dach, mit Leinwänden, mit Beamern, wo sie dann später in der Nacht alle möglichen verrückten Sachen oder Muster abspielen lassen haben. Es war einfach unfassbar. Und ja, dann haben wir aber erst gemerkt, scheiße, wir sind ja echt bei so einer Festivaltruppe. Die Leute haben sich alle möglichen Drogen reingepfiffen. Ja, aber ich weiß nicht, Patrick, für mich hat es so gewirkt, die sind alle total aufgeschlossen, nett, freundlich. Die Damen mussten halt ihre Kopftücher tragen, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist. Aber für mich war das irgendwie so eine krass normale Truppe, die halt irgendwie versucht, alle paar Wochen mal aus diesem Wahnsinn dort auszubrechen.
Aber hast du gerade gesagt, die mussten dort, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist, ihre Kopftücher weitertragen in der Wüste?
Nein, nicht in der Wüste, normalerweise.
Ach so, ja, genau so.
Also,
so LSD geht schon, aber der Kopftuch bleibt drauf. Man muss sagen, die waren einfach normal, ne? Also, du siehst dort einfach die Frauen ganz normal mit Tanktops und offenem Haar. Wie auch bei uns in der Stadt halt, wenn du im Sommer oder im Frühling unterwegs bist. Also dieses typische, ich sag mal, nach unseren westlichen Standards gedachtes und gelebtes Freiheitliche. Ne? Und wenn man sich überlegt, dass allein das schon illegal ist, dann bekommt man schon eine gewisse Form von Dankbarkeit und Demut für das eigene, was wir haben. Und auch so ein bisschen die Wut darüber, dass diese Leute ja kulturell und alles auch genauso aufgeschlossen sind wie wir. Also wir haben ja mega viele, wie soll ich sagen, Schnittmengen von der Art und Weise, wie wir sind, zu den Iranern. Und dann sieht man da diese Unterschiede, die einfach gesetzlich aufgedrückt sind. Das ist brutal. Mhm. Aber in dieser Flucht raus aus den Städten, rein in die Wüste, haben wir das Beste draus gemacht in den beiden Tagen und haben dann erstmal diese brutale Musik da und alles genossen.
Also es ging echt drei Tage Vollgas durch. Und das Witzige war, erinnerst du dich noch dran, unsere, wie haben sie genannt, Charlotte, bei der, wo wir mitgefahren sind. Die hatte eine Apple Watch und ist ja erstens amerikanisches Produkt, zweitens ja doch relativ teuer. Wir haben uns gefragt, hey, wie kommt denn die an sowas? Also wo hat die das Geld her? Weil Iran wird ja wirklich auch durch den internationalen Tauschkurs wirklich
massiv gedrückt.
Massiv gedrückt. Also man bekommt da praktisch, wenn man ins Land einreist, man hat eh schon einen mega schlechten Wechselkurs. Als wir dort waren, war es ein Dollar gab 30.000 Rial, glaube ich, oder?
Ja, so 40.000, ja.
Oder 40.000.
Und dann haben sie aber den Kurs nochmal gedrittelt, damit die einen brutalen Wertverfall hatten. Das heißt, wir haben die 2 Wochen zu zweit mit allem, mit Fliegen und Pipapo, haben wir zu zweit 300 Euro gelassen für alles zu zweit. Das war echt nichts. Das war
ja, aber aus unserer Sicht einfach, es war mega krass geil. Also du hast da wirklich mit Geld um dich werfen können, in Anführungsstrichen. Aber warum erzähle ich das jetzt? Für die Leute dort ist es natürlich genau andersrum. Und deswegen haben wir uns auch gefragt, hey, wo hatten die diese Apple Watch her? Und dann irgendwann am Abend, die Musik lief, ja, und dann hatten wir diese geile Atmosphäre. Die Leute waren da irgendwie alle am Tanzen, hatten ihren selbstgebrannten Dattelschnaps dabei und haben sich eben ihre Drogen da reingepfiffen. Und irgendwann fragen wir die Charlotte, hey, was machst du denn mit deiner Apple Watch die ganze Zeit? Und sagt sie, ja, also die vibriert immer, auf Englisch natürlich. Und dann habe ich da so Countdown, so ein Programm drin und die sagt mir dann immer, wann ich meine Drogen irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge nehmen muss.
Die hat mit ihrer einen Freundin da getanzt und die waren, glaube ich, in einer Parallelwelt, definitiv. Und man hat einfach dieses apathische, entspannte bei denen gesehen beim Tanzen. Und auf einmal schaut die auf ihre Uhr, ganz nüchtern, zeigt sie ihrer Freundin. Und die so, oh ja, in 3 Minuten müssen wir mal wieder, ne? Ja. Dann sind die auf einmal, zack, ganz, ganz normal so geordnet da Richtung Zelt gelaufen, haben sich was eingeschmissen, sind wieder zurück und haben dann weiter komplett gesteuert. Also es war so, ich kann das gar nicht in Worte fassen, es war einfach verrückt.
Also es war einfach brutal krass. Ja. Es gab also Alkohol, gab es wirklich nur diesen selbstgebrannten Dattelschnaps, den die irgendwie da in ihren Badewannen, glaube ich, selber brauen, mit getrockneten und allen möglichen Früchten. Bier gab es nicht, die hatten halt ihre Drogen und haben dann wirklich für 2-3 Tage, so lang ging das Ganze, haben die da einfach in ihrer kurzen, selbstgebauten Welt in der Wüste gelebt. Es war einfach krass. Und wie Patrick, nachts, das war mega krass, da kam diese Musik, alle voll am Feiern. Und dann hast du in den Himmel geguckt, und weil es natürlich in der Wüste war, mitten im Nirgendwo, ich habe mein ganzes Leben davor nie und danach auch bisher nie wieder so viel Sterne gesehen. Es war so eine mega Atmosphäre, und du denkst dir, boah, krass, hey, wo sind wir hier eigentlich?
Gell? Ja, du hast dieses, wie gesagt, dieses kleine Seenbett, dann daneben die Dünen, wie man sie in den Sahara-Dokus kennt, genau so, so schön und so klar einfach. Gehst dann hoch auf so eine Düne, dahinter 2 Meter weiter, du hörst noch ein bisschen die Musik im Hintergrund, weißt, wo du hin musst. Es ist einfach überall nur Pech, rabenschwarz. Du siehst gar nichts weiter vor dir und so weiter. Du siehst nur, wenn du nach oben blickst, einen absolut krassen Teppich aus Sternen. Es war so unfassbar geil.
Ja, man. Es war so eine mega, ich fand es eine mega friedliche Atmosphäre, so befreiend. Es gab ja auch gar keinen Handyempfang natürlich, nichts.
Nichts.
Ja. Du warst einfach nur für dich. Wenn du ungefähr so eine Düne weitergelaufen bist, also wirklich so, ich sag mal, Luftlinie 20 Meter, dann hast du weder Licht gesehen noch irgendwas gehört. Also, dass du dort erwischt wirst, das ist auch eigentlich unmöglich.
Ja.
Und es war echt krass. Wir hatten so das Gefühl, so Teil von so einer krassen Untergrundbewegung zu sein, die offenbar immer größer wird. Also es schließen sich denen ja immer mehr Leute an. Und ich glaube oder ich hoffe tatsächlich, dass sie auch im Iran irgendwas bewegen können irgendwann. Ich glaube, es ist wirklich so eine kleine Revolution, die sich da auch von den jüngeren Leuten aufbaut. Ja.
Was mich sehr beschäftigt hatte, war, dass der eine Kollege von den Jungs, wir nennen mal Anton, der kam dann zu uns.
Typisch persischer Name hier.
Ja, klar. Anton, Reza, Fahimi. Nee, Spaß beiseite. Der heißt jetzt einfach mal Anton. Der kam zu uns am letzten Tag, am letzten Morgen. Wir haben gerade so gechillt, die hatten uns ja auch Essen gebracht ans Zelt, haben dann gefuttert, da kam er so, und alles gut bei euch, schmeckt's und so weiter. Wir so, oh, mega geil, alles so. Dann haben wir eine halbe Stunde mit dem über Gott und die Welt gepalabert. Der hat irgendwie sogar in die Richtung Leistungssport was gemacht. So, ich glaube sogar für die Olympia-Auswahl war er mal tätig bei denen in dem Bereich. Ja, und dann erzählt er einfach so, dass das halt einfach doof ist hier. Du kannst halt nichts machen, bist halt nicht frei. Und da sitzt so ein Typ neben dir, der einfach eine coole Socke ist, der dich, glaube ich, so wie der aussah, mit einem Handgriff töten könnte. Und dann hat er aber so eine, mit so hängenden Schultern einfach so dieses, so erzählt, ja, aber Menschen sollten doch eigentlich gleich sein. Warum soll man nur aufgrund seiner Herkunft, seines Passes irgendwie anders gestellt sein? Ne? Und dann saßen wir da und dachten uns, ja, irgendwie brauchst du da gar nichts weiter erzählen. Das ist genau so. Das ist irgendwie,
also für mich war Anton auch der totale Superstar. Also er hat ja auch diese Bewegung, diese Gruppe dort gegründet. Hat selber natürlich, ja, wie du gesagt hast, auch schon was von der Welt gesehen, weil er ja durfte. Er konnte ja auch einfach verreisen, dadurch, dass er halt Kickboxer ist. Und also er hat ja diese Bewegung gegründet und hat auch immer geguckt, dass es uns gut geht. Das war echt krass. Also er hat echt uns Essen gebracht, alles Mögliche drum und dran. Hat sich um die ganze Gruppe gekümmert. Und ein geiles Beispiel war auch, wir sind aus der Wüste rausgefahren. Und einer ist dann mit dem Jeep stecken geblieben. Der, also ich sag mal, hat nicht mehr viel gefehlt. Und der wäre dann praktisch die Düne runtergekugelt. Und der Erste, der dann auch dort war, geholfen hat und probiert hat, das alles in den Griff zu kriegen, war wieder?
Der Toni.
War wieder der Anton, ja. Also ich fand echt mega, mega krasser Typ, der einfach ein unheimlich großes Herz hat. Ich glaube, hier würde der wirklich auch was, also wenn er in einem freien Land leben würde, würde der, glaube ich, echt auch was reißen. Ja. Und ja, was kann aber so Leuten passieren? Ich möchte so ein bisschen umswitchen in die Richtung, welchen Gefahren setzen sich die Leute denn dort aus? Also wir wissen, oder weiß nicht, ich denke, es ist so grundsätzlich bekannt, es ist ja eine islamische, ja, nicht will ich jetzt sagen, islamischer Staat, ist ein bisschen fehlgeleitet.
Es ist Islam, doch, klar, das ist eine islamisch geprägte Regierung, die Religion steht als Instanz über dem, also die Regierung ist einfach 1:1 gekoppelt mit der Kirche, und bei denen ist das halt einfach die Islam.
Ja. Und dadurch ist natürlich Alkohol verboten. Tanzen darf man auch nicht. Also mal so als Beispiel, wir saßen in einem Café oder in einer Bar, in Anführungsstrichen, in Teheran abends. Da hat eine Liveband gespielt, es gab Shisha, man konnte ja seinen Tee trinken.
Und die Leute saßen auf ihren Stühlen und haben halt
geschnipst, die schnipsen immer, ja.
Die haben halt geschnipst und als wir mal aufgestanden sind, irgendwie uns bewegen wollten, da kam der eine und nein, hinsitzen, ja. Also es ist total krass. Drogen sind verboten, Frauen müssen Kopftücher tragen, man kann sich nicht irgendwie politisch äußern dort. Und für die Leute ist es echt eine Unterdrückung. Und ja, aber was kann denen passieren? Also angenommen, unser Anton und seine Truppe, die wären jetzt erwischt worden. Im Iran gibt es eine Sittenpolizei, die guckt dann danach, dass sowas erstens nicht passiert und zweitens auch, dass die Leute bestraft werden. Und im Gegensatz zu den Touristen, die nicht so konsequent verfolgt werden, weil nach außen hin auch das Bild vermittelt werden soll, hey, im Iran ist es toll und cool und so weiter, merkt man aber auch als Tourist, wenn man ein bisschen mit offenen Augen rumläuft. Ja, aber was kann den Leuten dort passieren? Also das kann gehen von was? Also von...
Ich habe es mal aufgemacht ein bisschen. Also ja? Ich glaube, das lehnt sich zumindest zu einem gewissen Teil die Gesetzesgebung dort an die sogenannte Hartstrafen an, die so basieren auf den Grundzügen des Koran und auch der Werte des Islam. Mhm. Es gibt Vergeltung für das Leben, es gibt Blutgeld für eine Tötung, Blutgeld für Glieder, für Verletzungen. Es gibt Strafen wegen Homosexualität, wegen lesbischer Liebe. Straftaten gegen das Schamgefühl, die allgemeine Sittlichkeit und die Familienpflichten. Die allgemeine Sittlichkeit, also sprich Frau oder Kopftuch, ist halt eine Straftat. Ne? Du kannst, und da gibt es noch vieles anderes noch, alkoholische Getränke, berauschende Mittel, alles unter Strafe gestellt. Mhm. Du kannst dort belangt werden für diese Sachen. Du kannst eingesperrt werden. Es kann auch sein, dass du sehr lange eingesperrt wirst. Und es kann auch sein, dass du halt die Todesstrafe erleidest, ne? Je nach Vergehen und so weiter. Und ich glaube, es ist auch so, dass du, wenn du freigelassen wirst, nicht selten auch eine schriftliche Entschuldigung für deine Strafe, für deine Taten unterschreiben musst. Das hat uns irgendein Mann erzählt, der in Deutschland lebt seit Jahren. Ein Iraner, der vor ein paar Jahren dort zu Besuch war bei der Familie, war demonstrieren und dann wurde der eingesperrt. Dann haben die gesehen, dass der aber irgendwie jetzt mittlerweile irgendwie schon sehr deutsch ist. Und dann haben sie gesagt, du kannst wieder raus, du musst aber eine schriftliche Entschuldigung für dieses Vergehen unterschreiben, dass du dich entschuldigst dafür, dass du es bereust, dass du gegen den Staat das und das getan hast. Und wenn du das nochmal tust, dann hast du ein richtiges Problem. Also das ist mal so ungefähr so die, ich sag mal so die Range, in der wir uns bewegen.
Also ich denke auch, da gehört, also was die Truppe dort jetzt abzieht, ist für mich extrem, wirklich extrem mutig. Weil nur mal so als Beispiel in der Corona-Zeit, es ist jetzt kein Vergleich, aber ich glaube, wir alle hatten auf einmal diese plötzliche Ausgangsbeschränkung. Die allermeisten fanden es gut, aber ich glaube, dass auch ganz viele grundsätzlich nicht einverstanden waren und dann aber praktisch aus Angst vor Strafe auch zu Hause geblieben sind. Und ich sag mal so, es ist überhaupt nicht vergleichbar, aber vom Gefühl her geht es, glaube ich, schon in die Richtung, weil man würde sich dann gar nicht trauen, dies oder das zu tun, weil es einfach gesetzlich verboten ist. Und die gehen da einfach einen mega riesigen Schritt, ja. Und gehen da eben in diese Wüste, wo das laut der Aussage von den Leuten, also von dieser Feiertruppe, so ein bisschen in Anführungsstrichen geduldet wird, weil eben niemand was mitbekommt. Aber ich denke, wenn da wirklich mal eine kritische Masse entsteht, dann ja, wird es ein bisschen anders dort.
Ja, wir werden sehen, was da politisch passieren wird. Die sind generell so im Unruhemodus seit einigen Jahren wieder. Da baut sich was auf. Wir wissen nicht was. Wir werden sehen, was passiert. Wir haben unsere persönliche Meinung zu dieser Thematik innen wie außenpolitisch. Das muss nicht die Wahrheit sein oder das Richtige, aber ich glaube, wir sind den Menschen per se dort sehr, sehr wohlgesonnen. Auch gerade den jungen Menschen, die einfach nicht diese Chancen genießen können, wie wir sie genießen können. Mhm. Ja, und dafür sind wir echt dankbar.
Ich würde gerne nochmal, bevor wir jetzt zu den Leckerlis kommen, ganz kurz darauf eingehen, wie dieser Kodex in Anführungsstrichen, dieser ungeschriebene Kodex in der Truppe in der Wüste war. Also das fand ich eigentlich ziemlich, bemerkenswert, positiv. Wir hatten es vorhin angesprochen, Leute können sich dort frei bewegen, tanzen, feiern und so weiter. Frauen ziehen sich einfach ganz normal an, wie eben hier auch üblich bei uns in Europa. Was ich auch ziemlich bemerkenswert fand, die achten sehr darauf, dass dort kein Müll zurückgelassen wird. Mhm. Also man nimmt natürlich, weil man in Anführungsstrichen ja campen geht, jeder kennt es, der schon mal auf dem Festival war, produziert sehr viel Müll, nimmt sehr viel mit. Aber die haben wirklich penibel darauf geachtet, auch dass wenn der Wind mal was weggeblasen hat, dass es wieder eingesammelt wird. Das fand ich.
Einmal ist unser, das ist nicht unser, aber eins. Oh Gott. Am letzten Tag, als wir abbauen wollten, ist ein Zelt weggeflogen. Also es ist wirklich weggeflogen, weil wir einen etwas härteren Sandsturm oder die Endzüge des etwas härteren Sandsturmes da noch zu beklagen hatten. Und dann haben wir gesehen, wie über uns einfach mal wie so ein Drachen im Herbst einfach dieses scheiß Zelt wegfliegt.
Nur ohne Seil.
Ohne Seil, ja. Das war das nächste Problem. Wir hatten kein Seil zum Einfangen. Wir haben es dann ein paar hundert Meter weiter gefunden.
Brutal. Das war krass.
Ja, aber das war auf jeden Fall Kodex bei denen. Die haben gesagt, Leute, passt auf, wir respektieren die Natur. So wie wir kommen, gehen wir wieder. Wir hinterlassen keinen Müll. Der zweite Punkt war der, dass die gesagt haben, ey, also ihr macht bitte keine Bild-Tonaufnahmen irgendwie von diesem Festival, weil wenn uns da irgendjemand wegen irgendwas drankriegt, dann haben wir ein gewaltiges Problem. Ja. Und ansonsten Regel Nummer 3, habt einfach Spaß.
Ja, und friedlich, keine Gewalt.
Ja, genau.
Also das ist mega toll.
War eh sowieso bei denen so ganz gechillt alles und so mega cool und lieb.
So, ja. Was lernen wir aus dieser verrückten, wirklich verrückten, krassen Reise in die Wüste?
Du gehst...
Also jetzt...
Wir können nicht mal in die Bücherei gehen, ohne dass wir total eskalieren ein paar Tage später. Das war so...
Aber das ist ja normal bei uns beiden irgendwie.
Ja, einerseits, ja, andererseits... Ich wollte einfach, ich habe die Bücher dann anders bekommen übrigens, um das aufzulösen. Für alle, die wegen dieser Buchgeschichte
dran geblieben sind. Wir haben doch eine getroffen hier.
Ja, wir haben da irgendwo eine getroffen, die wir gefragt hatten, wo geht's denn hier zur nächsten Bücherei? Da war ich danach schon wieder voll frustriert, weil wir dachten, ja, wieder kein Buch gefunden. Ja. Nettes Mädel, vielleicht schreiben wir mit der nochmal, ne? Also ganz am Anfang, als wir die Sarah getroffen hatten. Aber dann auf einmal... Und irgendeiner Straßenkreuzung habe ich nach einer Bücherei gefragt, wegen so und so. Und das Mädel so, ja, ich bin Studentin hier. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das gibt's ja nicht zu kaufen. Aber ich habe die alle online. Ich schicke dir meine E-Mail. Gib mal deine Mailadresse. Dann hat die uns da echt die ganzen Dinger geschickt. Ja, Invasionspläne der Amis für Pakistan, für den Irak, Destabilisierungsstrategien für den Iran. Mega krass.
Also das können wir vielleicht auch als erstes Leckerli verpacken, wenn ihr möchtet. Also wir werden es jetzt nicht als Link reinpacken, aber wenn ihr möchtet, schreibt uns einfach eine E-Mail an info@goldenesmeerschweinchen.de. Wir können euch die Berichte einfach auch zuschicken.
Ja, also das sind ganz normale PDFs und das haben, also die Beamten, sage ich mal, damals in der US-Botschaft hatten versucht, alles, was dort drinnen verschriftet worden war, zu vernichten, als im Jahre 1979 die junge Bewegung im Iran versucht hat, diese Botschaft zu stürmen. Die waren ja zum Teil muslimisch, zum Teil liberal. Die haben aber damals zusammengehalten, weil sie gesagt haben, was die Amis da abziehen, das geht nicht für uns. Kann man von halten, was man möchte, aber was Fakt ist, die haben die Botschaft gestürmt, die haben Leute als Geiseln genommen, wieder rausgegeben. Mhm. Man hat in dieser Botschaft nicht geschafft, alles zu vernichten. Und was man geschreddert hatte, das haben die dann auch genommen, die Studenten, und haben das dann mühseligst zusammengepuzzelt.
Mhm. Finde ich übrigens, jetzt fällt mir das auf, finde ich eigentlich ziemlich krass, dass wir sozusagen nach Spuren von einer Studentenbewegung gesucht haben aus vergangener Zeit und eine neue gefunden haben, die sich jetzt gegen das andere Regime auflädt.
Mega geil.
Leckerli Nummer 2. Ich finde... Oder ich habe, als ich da vor allem in diesem Moment, als ich so den Sternenhimmel gesehen habe, als die Leute nachts am Feiern waren, alle und diese total befreiende Atmosphäre, als wir die hatten, habe ich erstmal gelernt, boah krass, diese Freiheit, die wir haben bei uns hier in Deutschland, in Europa, die ist unfassbar viel wert. Ich habe so eine richtige Demut und Dankbarkeit gespürt in dem Moment, vor allem in dem Moment. Und das Gefühl habe ich auch mit nach Hause genommen. Ich glaube, das spreche ich für uns beide. Leckerli, daher seid entschieden gegen die Einschränkung von Freiheiten. Setzt euch dafür ein, dass sie erhalten bleiben. Und ich glaube, wir können einfach jeden Tag einfach mal dankbar dafür sein, dass es uns so geht, wie es uns geht und dass wir nicht zum Feiern in die Wüste fahren müssen, auch wenn es wirklich toll war.
Ja. Richtig. Es gibt einen Film, der das, was wir dort erlebt haben, zumindest mal so ein bisschen im Prinzip veranschaulicht. Der Film heißt Raving Iran. Den kann man sich, ich glaube, auf die
Welt. Also oder Netflix.
Ja, Netflix, ja. Ja, genau, sowas. Netflix. Wir werden das Ding auf jeden Fall, wir werden einfach den Titel reinschreiben und auch hin verlinken. ja, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schaut euch das mal an. Es ist ein sehr, sehr cooler Film. Für uns war so, wir haben den auch im Nachhinein erst angesehen und uns gedacht, Mensch, ja, jetzt, wo wir sowas erlebt haben, können wir das einfach nochmal um einiges mehr verstehen. Es geht nicht darum, dass junge Leute mal wieder alle nur feiern und saufen wollen, sondern es geht darum, dass man diese Menschen, nur weil sie gesetzlich dazu, ich sag mal, verurteilt sind, in einer, wie soll ich sagen, eingeschränkten Weise zu leben, dass die sich daran halten, sondern jeder versucht dann im Rahmen der Möglichkeiten irgendwie seinen Weg zu finden, um das zu tun, was er tun möchte. Und ja, ich sag mal so, sie schaden keinem. Deswegen halte ich
Sich selber Sicht. Ein bisschen zu viel.
Ja gut, gehen wir aufs Oktoberfest dann.
Ja gut, gute Vergleiche. Ja.
Nee, aber ich meine, grundsätzlich schaden die niemanden damit, wenn sie da feiern gehen. Sie wollen einfach jung sein, wollen Spaß haben, wollen leben und es sei ihnen gegönnt. Sagen wir jetzt hier mal als deutsche Meerschweinchen von oben herab.
Deutsches Meerschwein.
Okay. Ja. Cool.
Ja, dann schließen wir die Podcast-Folge. Und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Es geht dann nämlich nochmal ein Stück weiter Richtung Süden. Wir haben ja diese Iran-Reihe, die ungefähr 4 Folgen haben wird, denke ich mal. Mhm. Nächstes Mal geht's nach Shiraz.
Und wo das liegt, könnt ihr schon mal nachsehen. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dann euch wieder was Tolles erzählen zu können. Also macht's gut, bis dann.
Ciao, ciao.